ARD.
Pakistan im Sommer 2022. Es ist Monsunzeit und es regnet viel mehr als normalerweise zu diesen Zeiten. Von Juni bis September fällt in einigen Regionen viermal mehr Niederschlag als in vorherigen Jahren. Die Folge? Eine verheerende Flutkatastrophe, bei der mindestens 1.700 Menschen sterben, rund 13.000 verletzt werden und Millionen Menschen betroffen sind durch Obdachlosigkeit und Ernteausfälle. Ursache dafür ist auch der Klimawandel. Und für den sind ja unter anderem große Konzerne verantwortlich, die unzählige Tonnen CO2 ausstoßen. Was wäre, wenn diese Konzerne eine Mitverantwortung übernehmen müssten für die Folgen des Klimawandels? Immer wieder klagen Menschen vor Gericht genau das ein. Ein Bauer aus Peru hat zum Beispiel gegen den Konzern RWE geklagt. Klimaschützer in den Niederlanden haben Shell verklagt. Und in Frankreich läuft aktuell eine Klage gegen den Ölkonzern Total Energies. Tenor jedes Mal, weil ihr umweltschädlich produziert, leiden Menschen anderswo unter der Klimakrise. Um solche Klagen geht es in dieser Folge vom ARD-Klima-Update und wir gehen zurück nach Pakistan. Fast 40 Bauern verklagen RWE und Heidelberg Materials und fordern die gesamte Schadenssumme von damals als Kompensation für ihre Ernteausfälle. Kann so eine Klage erfolgreich sein? Und welche Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft, wenn Gerichte die Arbeitsweise von solchen Big Playern in der Industrie kippen zugunsten des Klimaschutzes? Darüber spreche ich mit Valentin Bruder vom WDR, der dazu recherchiert hat, und mit Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich bin Theresa Brenner. Los geht's.
Das ARD-Klima-Update.
Hallo nach Köln ins Studio vom WDR. Hallo Valentin.
Hallo.
Bevor wir über diese Klage der Menschen in Pakistan sprechen, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Nimm uns mal mit. Du hast ja recherchiert, was ist im Sommer 2022 in Pakistan passiert? Wie dramatisch waren diese Überschwemmungen damals?
Die waren ganz schön krass. Also das ist eine der schwersten Fluten bisher in Pakistan gewesen. Über 10% des Landes standen unter Wasser und dabei sind über 1.700 Menschen gestorben. Und 33 Millionen Menschen mussten fliehen, also richtig, richtig viele. Und es hat einfach so viel geregnet, dass eben es zu so einer krassen Flut gekommen ist.
Hm. Und diese Schäden wollen nun also eine Gruppe von Landwirten nicht auf sich sitzen lassen, beziehungsweise sie leiden ja auch einfach bis heute noch darunter. Die klagen jetzt. Wer genau klagt und gegen wen?
Das ist eine Gruppe von 39 BäuerInnen aus Pakistan. Die kommen aus drei Regionen, die alle im Indus-Tal liegen. Die Regionen heißen Dadu, Lakhana und Jakobabad. Und die haben alle eine Gemeinsamkeit, und zwar haben sie ihre Ernte durch diese Flut verloren und verklagen deswegen zwei deutsche Firmen, RWE und Heidelberg Materials.
Kannst du zu diesen Konzernen noch ein paar Sätze sagen? RWE dürfte den meisten bekannt sein, aber wie groß ist zum Beispiel überhaupt deren Rolle im internationalen Klimawandel? Also warum gerade die und Heidelberg Materials, wer sind die und warum werden auch ausgerechnet die mitverklagt?
RWE kennt man vielleicht, das ist ein Unternehmen, das stellt Strom her, heute mit allen möglichen Energieträgern, also Wind, Solar, aber eben auch Gas und Kohle. Und durch dieses Verbrennen von Kohle und Gas gehört es zu einem der größten Firmen weltweit, die CO2 ausgestoßen haben. Wenn man sich jetzt den CO2-Ausstoß seit 1850 anschaut, also die ganze Historie, liegt RWE auf Platz 43 der Firmen, die das meiste CO2 ausgestoßen haben, also ziemlich weit vorne.
Weltweit, ja?
Weltweit, genau. Mhm. Und Heidelberg Materials, auch ein Unternehmen aus Deutschland, liegt zwar auf Platz 107, aber 107 ist, wenn man jetzt weltweit anschaut, natürlich trotzdem ziemlich weit vorne. Und das ist ein Unternehmen, das Baustoffe herstellt und dazu zählt auch Zement. Und jetzt, ja, was hat das mit der Klimakrise zu tun? Zement, in der Zementherstellung verwendet man Kalkstein und in Kalkstein ist sozusagen chemisch CO2 schon mit drin und in der Herstellung brennt man dieses CO2 raus und so kommt das CO2 dann in die Atmosphäre und das ist eben tatsächlich ganz schön viel.
Und stehen diese beiden Unternehmen einfach nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, zufällig jetzt vor Gericht sozusagen, beziehungsweise sind die zufällig verklagt worden oder haben die konkret Einfluss auf diese Flut in Pakistan irgendwie genommen durch ihre Umweltverschmutzung?
Also das CO2, was die Unternehmen ausgestoßen haben, hat zur Klimakrise geführt und es gibt auch Forschung, also sogenannte Attributionsforschung, also Zuordnungsforschung, die dann dem CO2, dem ausgestoßenen CO2 dann den Einfluss auf ein bestimmtes Extremwetterereignis zuordnet. Und so kann man das eben auch machen bei dieser Flut und bei den Regenfällen in Pakistan.
Also es gibt quasi Studien, die belegen, dass diese Flutkatastrophe in Pakistan auch vom Klima Klimawandel begünstigt war.
Genau.
Ja, okay. Und jetzt hast du für deine Recherche ja mit zwei der Klägern direkt gesprochen, die an dieser Klage also gegen die Konzerne beteiligt sind. Abdul Khaliq Lagari, hast du mir gesagt, und Gul Hassan genau. Babar. Richtig?
Genau, das sind die beiden. Die sind beide eben Landwirte aus dieser Region, beide aus Dadu, diesem Distrikt, und haben hauptsächlich Reis angebaut, also sind Reisbauern. Abdul Lagari ist so 54 Jahre alt, Gul Hassan Babar etwas jünger. Und die haben eben beide ihre komplette Ernte in 2022 verloren und leiden auch jetzt weiterhin unter den Schäden, weil die Krise ist sozusagen noch nicht vorbei.
Jetzt ist natürlich klar, die haben ihre Ernte verloren, aber was haben sie denn konkret zu ihrer Motivation für diese Klage dir berichtet? Also das ist ja auch für die ein Riesenaufwand. Warum machen die das?
Also da gibt es sozusagen mehrere Aspekte. Erstens geht es ihnen schon stark um die Kompensation. Also sie wollen irgendwie ihre Lebensgrundlage wiederherstellen. Wie gesagt, die gesamte Ernte 2020 wurde zerstört. Bei beiden die leben nicht nur vom Reis, sondern auch ihre Tiere, mit denen sie Milch und Käse produzieren für ihre eigene Ernährung, sind auch sozusagen entweder weggeschwemmt worden oder dann infolge der Flut gestorben. Aber Abdul Lagari sagt, dass das noch nicht alles ist.
Not only the crops have been destroyed, the yield is decreased drastically, but their houses were also destroyed and they don't have that much money to reconstruct their houses. The education of their children has gone and it's now becoming a dream.
Genau, also er hat gesagt, dass die Erträge der Ernte sozusagen nach der Flut viel schlechter geworden ist, weil der Boden jetzt nicht mehr so fruchtbar ist. Mhm. Außerdem wurden die Häuser zerstört und sie haben nicht mehr Geld für den Wiederaufbau und ihre Kinder können nicht mehr zur Schule gehen. Also es hat wirklich auf die ganze Dorfgemeinschaft großen Einfluss. Genau, die Flut war ja 2022, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und der andere Kläger, Gul Hassan Babar, hat mir noch erzählt, dass die Menschen in seinem Dorf heute immer noch in Zelten leben.
Hören wir auch mal rein, das klingt dann so.
This is that even lot of people still in his village, they live in the tents. Still they are not went back to their normal houses. So the people are very much eager to know about what are the updates.
Mhm. Genau, und da hat er jetzt auch schon erwähnt, dass die anderen Leute immer sehr interessiert daran sind und immer ihn fragen, was für Updates von dieser Klage gibt. Und es zeigt auf jeden Fall, dass diese Klage nicht nur für diese 39 BäuerInnen steht, sondern dass da noch viel mehr Menschen dahinter stecken, die auch alle betroffen sind. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Gründe. Und der zweite Grund ist, dass es ihnen auch um so eine generelle Gerechtigkeit geht. Also sie sehen auf jeden Fall, dass es diesen Schaden gibt und sie eben nichts für diese Flut können.
On one part of the globe, people are living in a good health and other things, and on the other part of that, we are facing because of the wrongdoing of some companies and corporations.
Also Abdul Lagari betont nochmal, dass es auf der einen Hälfte der Erde Menschen wie uns gibt, die ein gutes Leben haben, und auf der anderen Hälfte sie, also diese BäuerInnen, die Fehler von bestimmten Unternehmen ausbaden müssen.
Ich hatte tatsächlich bei der Recherche auch gelesen, Pakistan gehört zu den 10 Ländern, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Und als Verursacher spielt Pakistan aber mit weniger als 1% der weltweiten CO2-Emissionen halt eine sehr, sehr geringe Rolle. Also da zeigt sich ja auch schon dieser Clash, dass das einfach nicht zusammenpasst. Und ich verstehe das schon auch, weil ja die kriegen ja nicht solche Hilfen, wie man das in Deutschland vielleicht nach einer Flutkatastrophe erwarten könnte, dass da irgendwie die Bundesregierung einspringt oder so. Das heißt, für die geht es ja tatsächlich um alles, und die beiden klagen ja aber auch nicht allein, das hast du schon gesagt. Wie ist das jetzt organisiert?
Genau, dahinter stecken noch viel mehr Menschen und die haben natürlich auch Hilfe und machen das jetzt nicht allein auf eigene Faust. Mhm. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, schon seit 2010 haben die DorfbewohnerInnen Kontakt zu Hilfsorganisationen. Die 2010 gab es da auch schon eine Flut, und seitdem haben die dort versucht, sozusagen irgendwie gegen die folgende Klimakrise anzukommen und zum Beispiel ihre Häuser flutsicher zu machen. Diese Flut aber dann 2022 war einfach viel zu krass, und deswegen haben sie dann sozusagen mit diesen Hilfsorganisationen sich überlegt, wie sie jetzt dagegen vorgehen können oder was sie jetzt eigentlich noch für Handlungsoptionen haben. Und so kam sozusagen auch zu dem Vorschlag, für was sich denn die Dorfbewohner dann auch entschieden haben, den Schritt zu gehen, so eine Klimaklage durchzuführen.
Und was erhoffen sich die beiden jetzt, die du gesprochen hast, oder generell die Menschen vor Ort? Also was wäre denn der ideale Verlauf? Dass sie, klar, wahrscheinlich Geld bekommen, aber ist es schon auch ein Gewinn, wenn die Klage überhaupt zugelassen wird? Oder wie schauen die auf diese Klage jetzt?
Also genau, es geht um Geld und sie fordern insgesamt, also diese 39 BäuerInnen, insgesamt fordern sie 1 Million Euro Schadensersatz. Den fußen sie vor allem auf ihre ausgebliebenen Ernten. Mhm. Und ja, klar, die haben mir erstmal gesagt, sie hoffen, dass sie gewinnen werden.
They say that they have the big hope that they will win. And the one aspect is that we will get the compensation for our sufferings and what we have lost.
Und für Gul Babar ist es auch sehr wichtig, dass sein Leiden generell anerkannt wird. Und das will er auch gerne dann den Richtern in Deutschland sagen.
He said that even if we were invited to give our testimony as a claimant, we want to go and to tell the judge for themselves physically over there that how could they suffer, how they are suffering till now.
Und ihre sozusagen Forderungen richten sich nicht nur an die Richter, die sozusagen das dann entscheiden werden, sondern auch direkt an die Unternehmen, also an RWE und Heidelberg Materials. Und das hat Abdul Lagari so gesagt.
And they change their working style in a way that it can't pollute the environment. And they make a commitment that in coming days it will not happen again.
Also adressiert tatsächlich direkt die Konzerne, dass sie so nicht weitermachen können quasi.
Genau.
Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass solche Konzerne verklagt werden. Speziell RWE wurde schon mal verklagt. Vor inzwischen knapp 10 Jahren hatte damals der peruanische Landwirt, Luya, glaube ich, spricht man den aus, seine Klimaklage gegen RWE eingereicht. Und das Haus von ihm liegt am Fuß von einer Gebirgskette mit mehreren Gletscherseen. Und er sagt, durch den Klimawandel schmelzen diese Gletscher immer weiter, während der Pegel dann des Gletschersees natürlich auch immer weiter steigt. Und er hatte befürchtet, dass dadurch eine Flutwelle sein Haus zerstören konnte. Und um dem vorzubeugen, könnte man den Wasserpegel dieser Lagune quasi absenken. Das würde 3,5 Millionen Euro kosten. Und er hat dann vor dem Oberlandesgericht Hamm geklagt gegen RWE, weil die sich als einer der größten CO2-Emittenten an diesen Kosten für diese Schutzmaßnahmen quasi beteiligen sollen. Das wären 17.000 Euro damals gewesen. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Es gab dann die Entscheidung im Mai vergangenen Jahres. RWE muss sich nicht an den Kosten beteiligen, weil keine ernsthafte Gefahr für dieses Haus des Klägers drohe. So heißt es in der Begründung des Urteils. So, das ist ja so ein ähnlicher Fall. Das werden die Menschen in Pakistan ja auch mitbekommen haben in irgendeiner Form. Warum haben die trotzdem Hoffnung, dass das vielleicht dieses Mal anders ausgehen könnte?
Ja, die haben gerade Hoffnung, weil es diesen Fall schon gab. Ihr Fall unterscheidet sich aber auf mehrere Arten und Weisen von diesem Fall des peruanischen Bauers Julian. Und der erste Unterschied gibt ihnen eben Hoffnung, weil die BäuerInnen in Pakistan haben schon den Schaden vor Ort. Also die Katastrophe ist ja schon eingetreten und sie können sozusagen genau beziffern, was ihre Ernteausfälle waren. Und sehen sozusagen den Julia-Fall als Präzedenzfall, dass sie dann hoffen, dass das Gericht in Deutschland genauso entscheiden wird, wie schon im Fall Julia. Und also genauso in dem Fall entscheiden wird, da müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar im Fall Julia wurde ja nur entschieden, dass RWE nicht zahlen muss, weil das Haus nicht betroffen ist. Mhm. Generell wurde schon gesagt, haben die Richter bestätigt, dass so eine Klage möglich ist. Mhm. Und darauf berufen sich jetzt eben diese KlägerInnen aus Pakistan, dass es man generell verklagen kann wegen Klimawandelfolgen. Der zweite Aspekt, wo sich die Klage ziemlich unterscheidet, ist, dass Julia hatte ja nur den Prozentsatz eingeklagt. Die KlägerInnen aus Pakistan wollen jetzt aber ihren gesamten Schaden haben. Also deutlich mehr als Julia damals.
Und ist das aber nicht auch irgendwie eine, ich weiß nicht, für Laien eine krasse Forderung, dass man den gesamten Schaden von diesem Konzern einklagt? Weil die sind ja nicht alleine verantwortlich für den weltweiten CO2-Ausstoß, sondern nur anteilig. Also ist das nicht eine ja wirklich horrende Forderung eigentlich von denjenigen, die da klagen?
Ja, ich muss sagen, bei meiner Recherche habe ich mich das auch direkt gefragt. Ich war so, okay, das ist jetzt eine krasse Forderung, was sie da machen. Aber tatsächlich ist es so, dass es vergleichbare Klagen gibt, wo das schon erfolgreich war. Also jetzt nicht im Bereich Klima, aber im Bereich von Medikamenten, die Schäden verursacht haben oder zum Beispiel Asbest. Mhm. Und die Logik dahinter ist sozusagen, dass man den KlägerInnen nicht zumuten kann, weil es ja oft verschiedenste Hersteller für irgendein Produkt gibt, dass man alle einzelnen Unternehmen, die jetzt irgendwas aus diesem Produkt hergestellt haben, verklagen muss. Und deswegen war es in der Vergangenheit schon möglich, dass ein Unternehmen dann verklagt wurde und dann musste das Unternehmen dann im Nachhinein schauen, woher sie sozusagen das Geld von den anderen Unternehmen bekommen.
Ah, also die sozusagen stellvertretend werden verurteilt für eine große Masse und dann, okay, ja, interessant. Was sagen denn RWE und Heidelberg Materials selber zu der Klage? Hast du mit denen auch sprechen können?
Also die habe ich angefragt und die haben mir dann per Mail geantwortet und die sehen die Klage nicht als begründet. Also RWE sagt, dass sie das nicht verstehen und Heidelberg Materials kann die Logik auch nicht nachvollziehen. Auch deswegen, weil sie sagen, wir sind eine Branche, wo es sehr schwierig ist, sozusagen CO2 zu vermeiden. Was hätten wir tun sollen?
Naja klar, weil die sozusagen nur ihrem Job nachgehen und das ja auch gebraucht wird und nachgefragt wird. Dann sind die sozusagen am Ende die Doofen, aber alle nutzen es ja auch mit. Wenn jetzt die Bauern aus Pakistan von 1 Million Euro sprechen als Forderung, dann klingt es ehrlich gesagt für mich wie so ein Riesenkonzern wie zum Beispiel RWE nach Peanuts. Also das wirft so ein bisschen den Verdacht auf, finde ich, es geht RWE nicht darum, dass sie das Geld nicht zahlen wollen, das wollen sie auch nicht, aber hat es nicht auch vor allem symbolischen Charakter, weil dann eben auch die Schuldigen sind und per Gericht bestätigt und weil es eben auch so ein Präzedenzfall sein könnte?
Also genau, die Firmen sehen sich eben beide überhaupt nicht als Schuldige, sondern stellen sich in ihren Statements als die Guten dar, weil sie sich immer nur an geltendes Recht gehalten haben. Und genau auf diesen symbolischen Charakter, da gehen sie sozusagen auch darauf ein, dass sie zum Beispiel sagen, wenn sie jetzt verklagt werden würden, wäre das eine Katastrophe für den Industriestandort Deutschland, weil man dann jetzt hier nicht mehr sicher sein könnte, dass man nicht irgendwann verklagt wird von Menschen, die Folgen des Klimawandels erleiden. Und machen dann auch einen Widerspruch auf, weil sie sozusagen sagen, der Staat hat uns ja gesagt, dass wir diesem Business-Konzept folgen können. Was können wir jetzt dafür, dass wir genau das getan haben und werden jetzt im Nachhinein dafür bestraft, obwohl der Staat gesagt hat, mach das.
Du hast ja nicht nur mit den Klägern gesprochen, sondern auch mit einem Juristen, der das Ganze mal einordnen lassen. Wer war das und wie schätzt dieser Jurist diesen Erfolg ein? Oder was wäre aus seiner Sicht auch überhaupt ein Erfolg bei dieser Klage? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Ich habe mit Jan-Erik Schirmer gesprochen. Er ist Professor an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder und er forscht unter anderem genau zu Klimaklagen. Und jetzt, der Fall ist jetzt erst gestartet, also die Klage wurde eingereicht und er kann sich jetzt natürlich nicht festlegen und sagt, die RichterInnen werden das am Ende entscheiden. Aber er hat so unterschiedliche Aspekte der Klage eingeordnet. Und auf der einen Seite sagt er,
was auf jeden Fall den Klägern in die Karten spielt, ist dieses besagte Urteil des OLG Hamm, was in der Welt ist. Dass es also schon mal ein Gericht gab, was entschieden hat, dass eine ähnliche Klagekonstruktion grundsätzlich zu einer Haftung von Großemittenten führen kann.
Das ganz kurz nur OLG Hamm, das ist der Landwirt aus Peru, richtig? Mit seinem, mit
genau,
dem, was wir angesprochen
Gericht,
haben.
Genau, das Gericht, wo der Bauer aus Peru, Landwirt aus Peru geklagt hatte. Und die BäuerInnen jetzt klagen in Heidelberg vor dem Gericht. Und den Punkt, dass die BäuerInnen den Gesamtschaden einklagen wollen, sieht er aber kritisch.
Okay, hören wir auch nochmal rein.
Mich persönlich überzeugt dieser Schritt nicht so sehr. Auch wenn in der Tat es in der Vergangenheit ähnliche Urteile gab, glaube ich, dass es juristisch überzeugender ist, diese Haftung nur auf den Verursachungsanteil zu beschränken und nicht auf die Gesamtsumme.
Das heißt jetzt aber nicht, dass die KlägerInnen all in gehen, sozusagen alles oder nichts, entweder 1 Million oder gar nichts. Juristisch kann man dann vor Gericht so Hilfsanträge stellen und dadurch können sich die KlägerInnen dann absichern, dass sie immerhin, falls sie da nicht erfolgreich sind, noch nur den Anteil sozusagen einklagen können. Natürlich geht es für die Bäuerin darum, ob sie jetzt Geld bekommen oder nicht. Man kann sich aber auch fragen, wie das jetzt auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene aussieht. Und man könnte ja auch sagen, dass jetzt so eine Klimaklage gar nicht so viel bringt, weil es schaut ja erstmal nur in die Vergangenheit und macht jetzt nicht, löst nicht die Klimakrise. Auf dieses Argument antwortet Jan-Erik Schirmer.
Das stimmt in gewisser Weise auch. Nur ich glaube, es wird unterschätzt, welche transformative Kraft diese Klimaklagen haben können. Nämlich, dass wir erstens über sowas reden wie Verantwortlichkeiten von Unternehmen. Das würden wir nicht tun oder jedenfalls nicht in dieser Form tun, wenn wir nicht diese Klimaklagen hätten.
Okay. Und daraus haben sich sozusagen auch ganze Forschungszweige entwickelt. Sagt er zum Beispiel, also nicht nur im Bereich Jura, sondern auch in der Ökonomie, dass sich angeschaut wird, wie viel Schaden verursachen eigentlich die Emissionen von so großen Emittenten wie RWE.
Über genau diesen Aspekt, wie man also die Auswirkungen dieser Konzerne auf den Klimawandel beziffern kann und welche Folgen solche Klagen vielleicht auch gesellschaftlich haben kann, spreche ich dann ja im Anschluss gleich noch mit Professorin Claudia Kempfert. Zum Schluss, Valentin, an dich noch eine ganz konkrete Frage. Wie lange wird es denn dauern, bis es da zu einem Ergebnis kommt? Kann man da irgendwie realistisch was einschätzen?
Also Jetzt einen genauen Zeitpunkt kann man da natürlich nicht nennen, aber die Prognose ist auf jeden Fall, dass es sehr lange dauern wird. Also dieser Fall Julia hat, glaube ich, rund um 10 Jahre gedauert, aber auch Corona in der Zeit, also es wurde dadurch nochmal verschoben. Aber Jan-Erik Schirmer hat es auch auf Jahrzehnte eingeschätzt.
Ich meine, gut, nun sind die Bauern noch relativ jung, die da klagen. Das heißt, die kriegen es ja im besten Fall auf jeden Fall noch mit. Aber es gibt ja vielleicht auch in dieser Gruppe von den fast 40 Leuten ältere Personen, die es vielleicht gar nicht mehr mitbekommen dann, ja, das Urteil.
Ja, und die Situation, wie gesagt, so wie Sie mir jetzt in dem Interview berichtet haben, ist die Situation wirklich akut und auch ja katastrophal im Moment noch. Also eigentlich hoffen die natürlich auf eine schnelle Entschädigung.
Ja, um dann das Geld vor Ort in der Heimat irgendwie zu investieren und da für bessere Lebensbedingungen zu sorgen. Ja, Valentin, vielen Dank für deine Infos und deine Recherche. Wer das jetzt alles nicht nur hören will, sondern die Kläger vielleicht auch mal sehen will und auch die betroffenen Regionen in Pakistan, dem empfehle ich sehr den Instagram-Account von klima.neutral, also genau so, klima.neutral geschrieben auf Instagram. Da gibt es nämlich genau zu dem Thema unter anderem einen Reel und das hast du auch gemacht, Valentin, glaube ich, ne?
Genau.
Genau, bist also Profi auf diesem Gebiet. Dann bleib dran und berichte gerne, wenn sie sich doch schnell einigen, wie es da weitergeht. Dankeschön erstmal und tschüss, Valentin.
Danke dir, tschüss.
Und bevor es nochmal im Detail um die Wirkung solcher Klimaklagen geht, habe ich noch eine Empfehlung. Der Frühling kommt und da sind sicher alle froh, die einen Garten haben, in dem man pflanzen und werkeln kann. Und auch das ist ja praktisch gelebter Klimaschutz. Und egal, ob man gerade erst anfängt mit dem Gärtnern oder schon Profi ist, im ARD-Garten-Podcast Komm mit in den Garten gibt es alle 2 Wochen wirklich geballtes Gartenwissen, praktische Tipps und Inspirationen. Alle Folgen von diesem Podcast Komm mit in den Garten gibt es natürlich werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link für diesen Podcast findet ihr in den Shownotes. Dann gebe ich diese Frage nach der transformativen Kraft der Klimaklagen mal direkt weiter an Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Tag zu Ihnen, Frau Kempfert.
Hallo, Frau Brenner, ich grüße Sie.
Professor Schirmer von der Europa-Universität Frankfurt meint ja, man unterschätze diese Kraft solcher Klagen. Nur dadurch sprechen wir überhaupt über Verantwortung von Unternehmen. Ohne Klagen würden wir das wahrscheinlich gar nicht tun. Stimmen Sie dieser Haltung zu?
Ja, also grundsätzlich stimme ich dazu und ich glaube auch tatsächlich, dass die transformative Kraft solcher Klagen häufig unterschätzt wird. Also gerade weil Klimaklagen die gesamte Debatte ja auch verschieben und da bewegen wir uns ja weg von so einer freiwilligen Selbstverpflichtung von Unternehmen hin auch zu einer Diskussion über Verantwortung, über Haftung, aber auch über Risiken. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein qualitativer Unterschied. Und solange Klimaschutz vor allem so ein freiwilliges Engagement bleibt oder auch als solches verstanden wird, bleibt er politisch und auch ökonomisch relativ unverbindlich. Und das ist ja auch das Problem. Aber wenn jetzt Gerichte prüfen, ob Unternehmen für konkrete Schäden mitverantwortlich sein könnten, dann ändert sich ja grundsätzlich der Rahmen. Und dann geht es nicht mehr nur um so im Image oder Nachhaltigkeitsberichte, sondern da geht es dann um reale finanzielle Risiken, um Geschäftsmodelle und auch um die Frage, wer trägt dann am Ende auch wirklich die Kosten der Klimakrise. Und diese Klagen, die wirken weit über den Gerichtssaal hinaus und allein die Möglichkeit einer Haftung, die verändert ja auch die Investitionsentscheidung und Unternehmen kalkulieren Klimarisiken inzwischen doch systematisch ein und das kennen wir auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel Produkthaftung oder auch Arbeitsschutz, ja, wo auch die Märkte massiv verändert worden sind.
Aber jetzt schreibt zum Beispiel der Konzern RWE auf seiner Homepage, das zitiere ich mal, seit 2018 hat RWE den CO2-Ausstoß mehr als halbiert. Als einziges deutsches Unternehmen steigt RWE bereits 2030 aus der Braunkohle aus und bis 2040 wird das Unternehmen klimaneutral sein. Und auch Heidelberg Materials habe früh begonnen, die Produktion umzubauen mit Verfahren zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Milliarden hat der DAX-Konzern dafür investiert und die Idee dahinter, wer jetzt schon CO2 spart, ist später im Vorteil. So hat es eine ARD-Kollegin aus der Börsenredaktion formuliert zu Heidelberg Materials. Also das ist ja eigentlich positiv, treffen die Klagen die Falschen, weil die schon versuchen, möglichst klimaneutral zu arbeiten?
Na, aus meiner Sicht ist das Argument ja auch nicht so wirklich richtig, aber auch vielleicht auch nicht völlig falsch, aber es greift vor allen Dingen zu kurz. Also klar, der Staat, der setzt auch die regulatorischen Rahmenbedingungen, er definiert ja auch CO2-Preise, Emissionsgrenzen, Genehmigungen und die Unternehmen, die agieren ja auch innerhalb dieses Rahmens. Mhm. Aber Unternehmen sind ja keine reinen passiven Akteure, die treffen ja auch eine strategische Investitionsentscheidung, die gestalten ja auch die Märkte, die beeinflussen Infrastrukturentwicklung und betreiben auch Lobbyarbeit. Und fossile Geschäftsmodelle, die sind nicht einfach vom Himmel gefallen. Die wurden ja auch aktiv ausgebaut und auch verteidigt und teilweise auch politisch abgesichert. Also klar, in der Marktwirtschaft gilt, Gewinne werden privatisiert, aber wenn die Schäden dann sozialisiert werden, also jetzt bei den Betroffenen, beim Staat oder auch künftige Generationen, die das dann bezahlen müssen, da entsteht ja ein massives Gerechtigkeitsproblem. Also Unternehmen, die wussten ja schon seit Jahrzehnten über die Klimarisiken und spätestens seit den 1990er Jahren ist die wissenschaftliche Evidenz eindeutig und dann, wer weiter dann auch emissionsintensive Strukturen da rein investiert, der trägt dann eine Mitverantwortung. Also insofern trifft er schon die Richtigen. Die Verantwortung ist geteilt, aber die geteilte Verantwortung wird dann auch durch solche Klagen, finde ich, sehr sichtbar gemacht.
Und wenn wir jetzt mal allgemein auf diese Frage schauen, welcher Konzern trägt eigentlich wie sehr zur Klimakrise bei? Wie kann man denn feststellen, wer sozusagen den höchsten CO2-Ausstoß hat oder wer am meisten zum Klimawandel beiträgt? Man vergleicht ja nicht einfach die CO2-Bilanzen der Konzerne, oder? Also wie kann man sowas berechnen?
Ja, wir haben heute schon präzisere Instrumente als auch noch vor 10 oder 20 Jahren. Da gibt es so drei Komponenten, die ich wichtig finde. Das sind einmal erstens die historischen Emissionsdaten. Da gibt es umfassende Datenbanken, die auch die kumulierten Emissionen großer Unternehmen seit der Beginn der Industrialisierung erfassen. Und zweitens betrachtet man ja nicht nur die direkten Emissionen aus den eigenen Anlagen, sondern auch die sogenannten Scope 3 Emissionen. Das sind die Emissionen, die durch die Nutzung oder auch durch die verkauften Produkte entstehen. Und gerade bei fossilen Energieträgern ist das schon entscheidend. Und drittens, was ich wichtig finde, ist die Attributionsforschung. Die Klimawissenschaft, die kann heute berechnen, wie stark der Klimawandel, die Wahrscheinlichkeit oder auch die Intensität bestimmter Extremereignisse erhöht hat. Und da kann man wissenschaftlich schon begründet sagen, dass ein Teil des Schadens klimabedingt ist. Aber juristisch kommt jetzt die Frage hinzu, ist dieser Beitrag wirklich wesentlich? Ist sehr zurechenbar und da gibt es keine mathematische Nachkommastellenberechnung, also keine Bewertung jetzt nachvollziehbarer Verantwortungsanteile. Da geht es nicht um absolute Exaktheit in der juristischen Bewertung, würde ich sagen, sondern eher um robuste, wissenschaftlich fundierte Plausibilität. Und am Ende ist das dann immer eine juristische Entscheidungsfrage.
Also man kann quasi rational schwarz auf weiß belegen, dieser Konzern leistet in Anführungsstrichen diesen umweltschädlichen Beitrag. Aber was das juristisch bedeutet, das muss dann eben vor Gericht entschieden werden. Also welche Verantwortung damit einhergeht, wie viel man ihn verantwortlich machen kann, diesen Konzern.
Ganz genau.
Okay.
Ganz genau.
Ich bin bei der Recherche auf die Website carbonmajors.org gestoßen. Die kennen Sie sicher auch. Da wird nämlich genau das aufgelistet, wer eigentlich welchen Anteil trägt. Das ist wie so eine Rangliste. Und da ist mir aufgefallen, viele Firmen aus China oder Russland zum Beispiel, das sind deutlich größere Emittenten. Also Gazprom liegt zum Beispiel weit vor RWE, was ja ein deutscher Konzern ist. Und da habe ich mich gefragt, die klagen doch dann wahrscheinlich nicht ohne Grund vor deutschen Gerichten die Menschen in Pakistan, oder? Weil wir hier natürlich ein funktionierendes Rechtssystem haben. Also Gazprom wird wahrscheinlich nicht verklagt, oder? Weil das juristisch schwieriger wäre in Russland.
Genau, also hier geht es ja um ein funktionierendes Rechtssystem, wo überhaupt die Klagen möglich sind. Also in autoritären Staaten ist der Zugang zu Gerichten deutlich schwieriger, das muss man sagen. Aber die Rechtsstaatlichkeit ist in dem Sinne kein Wettbewerbsnachteil. Ich würde eher sagen, es ist eher ein Vorteil. Es schafft ja auch Transparenz, Rechtssicherheit und auch Innovationsdruck. Und wenn die Haftungsmaßstäbe entstehen, setzen sie auch die Standards. Und diese Standards, die verbreiten sich auch international. Also wir sehen das bei Umweltstandards, wir sehen das bei Lieferkettengesetzen oder auch beim Emissionshandel. Oft beginnen solche Entwicklungen in wenigen Ländern und werden dann auch globaler Maßstab. Also in Rechtsstaaten sind sie zunächst so umsetzbar, angreifbar, aber genau dadurch entstehen ja auch die Regeln, die langfristig auch für Fairness sorgen können.
Also abschließend, würden Sie zu solchen Klagen ermutigen?
Ich finde, Klimaklagen sind ein Symptom eher politischer Versäumnisse. Mhm. Und wenn die Emissionen nicht konsequent gesenkt werden und die Schäden nicht fair verteilt werden, dann müsste niemand klagen. Und insofern finde ich, müsste man da drei Elemente angucken. Also erstens muss es darum gehen, schneller und konsequent die Emissionen zu reduzieren. keine neuen fossilen Logins, klare Ausstiegsfahrpläne, Ausbau erneuerbarer Energien und so weiter. Und zweitens muss es auch um die Institutionalisierung des Verursacherprinzips gehen. Also man muss einen verlässlichen CO2-Preis haben, Abbau fossiler Subventionen und so weiter. Klimarisikoberichte sind da wichtig. Und drittens internationale Finanzierung von Klimaschäden und auch die Anpassung, also etwa so über Loss and Damages Funds. Also wenn man da klare Regeln hat und die Kosten fair verteilt sind, müssen Menschen ihre Lebensgrundlage nicht vor Gericht verteidigen und Klagen sind eher ein Weckruf. Die eigentliche Lösung ist die konsequente Politik.
Hm. Vielen Dank, Frau Kämpfer. Damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe vom ARD-Klima-Update. Dankeschön für Ihre Einordnungen und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Damit sind wir am Ende vom ARD-Klima-Update für dieses Mal. Die nächste reguläre Ausgabe gibt es dann in 14 Tagen. Und wer bis dahin keine Klima-News verpassen will, dem empfehle ich den Newsletter ARD-Klima-Update. Passend zum Podcast, da sind auch viele, viele Themen nochmal spannend aufbereitet mit Bildern, Grafiken und weiteren Rechercheempfehlungen. Ihr könnt euch da anmelden unter mdr.de/klima. Ich bin Theresa Brenner. Tschüss, bis zum nächsten Mal.